Eine Frage direkt an dich zum Start. Hast du dich heute Morgen im Spiegel angesehen und gedacht, da steht ein Kunstwerk? Ich wette nicht. Aber was, wenn das keine esoterische Plattitüde ist, sondern eine wirklich ernsthafte künstlerische Position? Genau das ist nämlich die zentrale These, die sich durch die Quellen zieht, die du uns geschickt hast. Jeder Mensch ist Kunst. Du bist Kunst.
Absolut. Und das ist eine Aussage, die man ja, also die man ganz leicht als so eine nette Kalenderweisheit abtun könnte. Aber in dem Material, das wir hier vor uns haben, das ist ja eine ganze Sammlung von Texten, Interviews und auch Projektbeschreibungen von der Plattform Mooket, da steckt eine wirklich radikale Idee dahinter. Mit einer faszinierenden Geschichte.
Und genau die wollen wir heute für dich mal ein bisschen aufdröseln. Unser Plan ist, wir wollen verstehen, was hinter diesem Satz steckt. Dafür gehen wir zurück zum Ursprung, also zu Joseph Beuys, und schauen uns dann an, wie seine Konzepte heute von einer Künstlergemeinschaft namens Joplin Factory nicht nur weitergedacht, sondern ziemlich provokant umgesetzt werden.
Mhm.
Es geht um soziale Plastiken, aber auch um die, wie ich finde, viel verstörendere und ja, persönlichere Idee der privaten Plastik.
Um den Rahmen vielleicht mal kurz abzustecken, die Wurzel von all dem liegt in Joseph Beuys erweitertem Kunstbegriff. Das war ja seine große Revolution in der Nachkriegskunst.
Genau, er sagte im Grunde, Kunst ist nicht auf das Objekt im Museum beschränkt, also nicht nur die Leinwand oder die Bronze. Für ihn waren Denken, Sprechen und vor allem das gesellschaftliche Handeln selbst, ja, formbares künstlerisches Material. Und die Quellen liefern uns da ja auch das Zitat, das sozusagen der Urknall für alles war, was danach kam. Es stammt aus einer Fernsehdiskussion von 1983.
Ganz genau. Da sagt Beuys diesen entscheidenden Satz: Ich selbst bin in diesem Augenblick das Kunstwerk. Es soll doch dahin kommen, dass der Mensch selbst das Kunstwerk wird.
Ah.
Und achte mal auf die Formulierung. Der Mensch soll zum Kunstwerk werden.
Okay, das ist ein Prozess. Ein Ziel.
Richtig. Das durch Handeln erreicht werden muss. Und die Quellen, die wir heute hier haben, die gehen einen gewaltigen Schritt weiter. Die streichen dieses soll werden und ersetzen es durch ein radikales ist.
Okay, packen wir das mal aus. Beginnen wir vielleicht da, wo Beuys am greifbarsten ist, bei der sozialen Plastik. In den Quellen wird das ja so beschrieben: Jeder Mensch ist ein Künstler, der durch sein kreatives Handeln die Gesellschaft mitgestalten kann.
Zum Positiven, idealerweise.
Genau. Kunst wird also zu einem Werkzeug für gesellschaftliche Veränderung.
Und die Gesellschaft selbst wird zum formbaren Material, eben zur Plastik. Es geht darum, dass kreative Prozesse nicht im stillen Kämmerlein stattfinden, sondern direkt in die Welt wirken und sie formen.
Das klingt in der Theorie ja super, aber wie bringt man das auf die Straße, gerade mit jungen Leuten?
Die Quellen geben da aber ein wirklich starkes Beispiel. Die Aktion »Ich komm nicht in die Tüte«.
Ah ja, das Schülerprojekt.
Genau. Das war eine Schülerfirma an der Gewerbeschule Lörrach. Die haben Baumwolltaschen mit Tiermotiven bedruckt, die sie selbst entworfen hatten. Und die Botschaft war, genial doppeldeutig, weniger Fleisch essen und gleichzeitig keine Plastiktüten benutzen. Und hier siehst du das Prinzip der sozialen Plastik perfekt am Werk. Es geht eben nicht darum, ein schönes Bild zu malen, das man sich an die Wand hängt. Die Kreativität, also das Entwerfen der Motive, der Slogan, wird direkt mit einer sozialen und ökologischen Handlung verknüpft.
Stimmt.
Das ist keine Kunst über ein Thema, sondern eine künstlerische Aktion, die ganz konkret eine Veränderung anstoßen will.
In den Quellen werden ja noch andere Projekte genannt, die in diese Richtung gehen. Von so Klimaaktionen im Stil von Friday for Future bis hin zu einer Kritzelkollektion.
Ah ja, mit den Prominenten.
Richtig, da haben Leute wie Joachim Löw oder Andreas Burani Zeichnungen für den guten Zweck beigesteuert. Der gemeinsame Nenner scheint immer zu sein, Kreativität wird zu einem Werkzeug für eine soziale Botschaft.
Und was daran fasziniert, und das betonen die Texte auch, ist die Verschiebung des Fokus. Weg vom perfekten, abgeschlossenen Endprodukt, das dann im Museum landet.
Sondern
im Vordergrund stehen der Prozess, die Zusammenarbeit, die gesellschaftliche Wirkung. Es geht darum, durch dieses kreative Handeln Offenheit, Fantasie und Gestaltungswillen zu fördern. Ein Projekt wird ja sogar Baum des Jahres genannt. Das ist eine ganz bewusste Hommage an Beuys berühmteste soziale Plastik.
Die 7000 Eichen in Kassel.
Genau.
Im Grunde ist die soziale Plastik also ziemlich optimistisch und gemeinschaftsorientiert. Sie sagt, lasst uns gemeinsam kreativ sein und die Welt ein bisschen besser machen.
Exakt. Es ist ein zutiefst partizipatorischer und auf die Außenwelt gerichteter Ansatz.
Aber die Quellen, vor allem die Interviews mit dieser Joblens Factory, die klingen bei weitem nicht so harmonisch. Die scheinen diese Idee des gemeinsamen Gestaltens fast schon zu verwerfen für etwas viel Persönlicheres, ja fast schon Isolationistisches. Was ist denn deren Gegenentwurf?
Und genau das ist der radikale Bruch, den die Quellen aufzeigen. Jack Joblin, eine Schlüsselfigur dieser Gruppe, formuliert es in einem Interview als den Kernunterschied. Er sagt: Bei Beuys müssen die Menschen handeln, um Kunst zu sein. Bei mir ist der Mensch an sich Kunst.
Wow.
Das ist eine kopernikanische Wende. Die Notwendigkeit des Handelns wird für nichtig erklärt.
Moment, das heißt, es ist völlig egal, ob ich die Welt verbessere, eine Tasche bedrucke oder einen Baum pflanze?
Aus dieser Perspektive, ja. Dein Handeln ist irrelevant für deinen Status als Kunstwerk. Deine reine Existenz genügt. Das verlagert den gesamten Kunstbegriff von der Gesellschaft direkt in deinen Kopf. Und damit sind wir bei der privaten Plastik.
Okay, das ist ein Sprung. Wenn die soziale Plastik die Formung der Gesellschaft ist, was ist dann die private Plastik? Die Formung meiner selbst?
Genau. Die Quellen beschreiben es als die innere Formung des eigenen Denkens und Fühlens. Aber, und das ist der Clou, der künstlerische Akt ist nicht, dass du an dir arbeitest, meditierst oder ein besserer Mensch wirst. Der Akt ist allein die Wahrnehmung.
Die Wahrnehmung.
Stell es dir so vor. Normalerweise gehen wir in ein Museum, um einen Rembrandt zu sehen. Der Künstler ist Rembrandt, das Werk ist das Gemälde. Bei der privaten Plastik ist der künstlerische Akt das Anlegen eines neuen Wahrnehmungsfilters.
Ein Wahrnehmungsfilter? Wie meinst du das?
Ja, in dem Moment, in dem du die Person vor dir in der U-Bahn nicht nur als Mitreisenden siehst, sondern dich entscheidest, sie als einzigartiges Kunstwerk zu betrachten.
Mhm.
Mit ihrer Geschichte, ihren Narben, ihrer Haltung. In diesem Moment bist du der Künstler.
Ah!
Nicht, weil du etwas malst oder meißelst, sondern weil du deine eigene Wahrnehmung formst und damit deine Realität neu erschaffst. Die Quellen formulieren das so: Wer Kunst im Menschen erkennt, wird selbst zum Künstler. Der Betrachter wird zum Schöpfer seiner Kunsterfahrung.
Okay, jetzt muss ich kurz innehalten. Das ist krass. Wenn ich das richtig verstehe, ist der eigentliche Künstler nicht mehr die Person, die ein Objekt erschafft, sondern ich, der Betrachter, in dem Moment, in dem ich etwas oder jemanden als Kunst anerkenne.
Du hast es erfasst.
Der Künstler, also zum Beispiel die Joplin Factory, liefert dann nur noch das Werkzeug für meine eigene Kunsterfahrung.
Genau das ist die Revolution im Kopf, von der die Texte sprechen. Und das führt zu der wirklich provokanten Schlussfolgerung, die sich wie ein roter Faden durch die Quellen zieht. Der Mensch kann nicht nicht Kunst sein.
Puh.
Es ist keine Entscheidung mehr, Kunst zu sein oder zu werden. Es ist ein unvermeidlicher Zustand, der durch eine bestimmte Art der Wahrnehmung nur noch enthüllt werden muss.
Okay.
Wobei die Quellen fairerweise auch erwähnen, dass diese Idee auf Widerstand stößt und auch die Gefahr der Objektivierung birgt, also den Menschen zum bloßen Kunstobjekt zu degradieren. Das wird durchaus kritisch angemerkt.
Das ist philosophisch echt eine Herausforderung. Der Mensch an sich ist Kunst. Wie um alles in der Welt macht man so eine abstrakte Idee denn greifbar?
Indem man die Leute provoziert und irritiert. Und da kommen die Kunstaktionen der Joplin Factory ins Spiel, die gelinde gesagt unkonventionell sind. Fangen wir mal mit der Aktion Fleisch ist Kunst an.
Moment mal. Totes Fleisch in einer Galerie ausstellen? Das klingt für mich erstmal nur nach einer Provokation, die wir schon seit den 90ern kennen. Ist das nicht einfach nur Effekthascherei, um Aufmerksamkeit zu bekommen?
Das ist eine berechtigte Frage. Und das ist auch die erste Reaktion vieler Besucher. Aber laut den Quellen ist das makabre Objekt nur der Köder. Die eigentliche Falle schnappt im Kopf des Betrachters zu. Jack Joplin erklärt das in einem Interview mit dem Satz: Die Gegenwart des toten Fleisches macht die Gegenwart des lebendigen Fleisches bewusst.
Ah, okay. Das heißt, das tote Fleisch im Ausstellungsraum ist also gar nicht das eigentliche Kunstwerk?
Genau. Es ist nur ein Verweis, ein Platzhalter. Eine Art Memento Mori, aber mit einem Twist. Das tote Fleisch auf dem Sockel soll dich als Betrachter daran erinnern, dass du selbst aus lebendigem Fleisch bestehst und dass du das eigentliche Kunstwerk im Raum bist. Das pulsierende, lebendige Gegenstück zum toten Objekt vor dir.
Verstehe. Das ist dieses Verweisprinzip. Und das nutzen Sie wohl auch in anderen Objekten? Die Quellen nennen Sie ja Memento Multiples.
Richtig. Und der Begriff ist wichtig. Multiples sind in der Kunst ja Werke, die in Serie hergestellt werden, also nicht als einzigartiges Original existieren.
Stimmt.
Das ist schon ein erster Hinweis darauf, dass es Ihnen nicht um das exklusive, teure Objekt geht, sondern um die massenhafte Verbreitung einer Idee.
Und das für mich wirkungsvollste dieser Multiples, das in den Texten beschrieben wird, ist das Einfachste. Der Spiegel. Sie nennen ihn Memento Mirror Multiple. Die Idee ist so simpel wie entwaffnend.
Sie selbst nennen den Spiegel eine Brücke zum Kunstselbstverständnis. Du gehst in eine Ausstellung, erwartest ein komplexes Werk und stattdessen hängt da nur ein schlichter Spiegel an der Wand.
Und du trittst davor und siehst.
Dich selbst.
Genau. In diesem Moment konfrontiert dich die Installation direkt mit der zentralen These, das Kunstwerk hier bist du.
Ich stelle mir das gerade vor, wie das wirken muss. Man geht durch eine riesige, laute Kunstausstellung wie die Documenta, voller intellektuell aufgeladener Installationen. Und dann geht man auf die Toilette, schaut in den Spiegel, um sich die Hände zu waschen, und da klebt ein kleiner Sticker. Du bist das Kunstwerk.
Ja.
Das ist eine unglaublich subversive und intime Geste. Und damit beschreibst du genau ihre Methode. Sie tragen diese Ideen mit Guerilla-Aktionen direkt in den etablierten Kunstbetrieb. Die Documenta in Kassel, also die weltweit wichtigste Ausstellung für zeitgenössische Kunst, ist ihr bevorzugtes Ziel.
Aber die werden da doch nicht offiziell eingeladen, oder?
Nein, natürlich nicht. Also infiltrieren sie die Veranstaltung.
Und wie sieht das konkret aus?
Die Quellen beschreiben das sehr anschaulich. Mitarbeiter der Joblin Factory wandern mit gerahmten Bildern von Lachsscheiben durch die Stadt. Sie verschenken Bücher oder Postkarten, auf denen Spiegelflächen gedruckt sind. Sie hinterlassen kleine, unzerbrechliche Edelstahlspiegel in den offiziellen Ausstellungsräumen oder beschriften eben die Spiegel auf den öffentlichen Toiletten.
Das Ziel ist also, die Besucher aus diesem kuratierten Erleben von Kunst herauszureißen und sie im Alltag unerwartet mit der Idee zu konfrontieren, dass sie selbst Teil des Geschehens sind.
Exakt. Die Kunst soll ihnen im Alltag begegnen, unerwartet und ohne kuratorische Einordnung.
Jetzt ist die Idee, sich selbst zum Kunstwerk zu erklären, ja nicht komplett neu im 21. Jahrhundert. Wie ordnen die Quellen das denn kunsthistorisch ein?
Sie sind da sehr transparent und stellen sich bewusst in eine Tradition. Sie listen eine ganze Reihe von Vorläufern auf. Da ist zum Beispiel Tim Ulrichs, der sich schon 1961 zum ersten lebenden Kunstwerk erklärt hat und sich in einer Vitrine ausstellte.
Ah, ja.
Oder der Italiener Piero Manzoni, der Menschen signierte und sie damit zu lebenden Skulpturen machte.
Gilbert and George sind auch ein berühmtes Beispiel, die als The Singing Sculpture ja selbst zu lebenden, singenden Skulptur wurden.
Klar.
Und der französische Künstler Ben Vautier hat in den 60ern einfach alles signiert, was ihm unterkam, inklusive sich selbst.
Das sind alles wichtige Referenzpunkte. Der entscheidende Unterschied aber, den die Joplin Factory für sich beansprucht, liegt in der Konsequenz und der Demokratisierung der Idee. All diese Künstler haben sich selbst zum Kunstwerk erklärt, also den Künstler als besondere, geniale Figur.
Mhm.
Die Joplin Factory dreht das um und sagt, nicht nur wir, die Künstler, sind Kunst, sondern jeder Mensch ist es. Ihre eigenen Werke, das Fleisch, die Spiegel sind für sie nur Werkzeuge, Denkanstöße, um diesen Prozess der Selbsterkenntnis bei jedem Einzelnen auszulösen.
Das ist der Kern der privaten Plastik.
Genau. Es geht nicht mehr um die Selbstinszenierung des Künstlers, sondern um die Selbstwahrnehmung des Betrachters.
Okay, das ist eine Menge Stoff. Lass uns versuchen, die beiden großen Stränge noch einmal zusammenzubringen. Wir starten bei einer einzigen, kraftvollen Idee von Joseph Beuys, dem erweiterten Kunstbegriff, und sehen, wie sie in zwei völlig unterschiedliche Richtungen gewachsen ist.
Auf der einen Seite haben wir die soziale Plastik. Das ist der nach außen gerichtete, gemeinschaftliche Weg. Die Idee, dass wir alle durch kreatives Handeln unsere Gesellschaft positiv formen können. Das sehen wir in den Schülerprojekten, die ganz konkrete Probleme anpacken.
Kunst wird hier zum Motor für gesellschaftliche Veränderung.
Genau.
Und auf der anderen Seite steht dann die Private Plastic der Joplin Factory. Die ist ja viel radikaler und nach innen gerichtet. Hier geht es nicht mehr um das äußere Handeln, sondern um eine innere Revolution der Wahrnehmung. Die Kunst besteht darin, zu erkennen, dass du selbst und jeder andere Mensch bereits ein Kunstwerk ist, einfach durch pure Existenz.
Exakt. Wobei die Quellen nahelegen, dass das eine das andere nicht ausschließen muss. Eine Gesellschaft aus lauter, ich nenn's mal, erleuchteten Kunstindividuen, die nichts gemeinsam tun, wäre genauso fragwürdig wie ein Kollektiv, das zwar handelt, aber die innere Reflexion vergisst.
Klar.
Und dieser innere Aspekt führt uns zu einem letzten Gedanken aus den Quellen, der wirklich provokativ ist und über alles bisher Gesagte hinausgeht.
Und der wäre?
Die Texte der Joplin Factory spielen mit der Idee von Kunstrechten statt Grundrechten. Sie sprechen von der Würde des Menschen als Kunst.
Kunstrechte statt Grundrechten, das ist eine steile These.
Es ist eine extreme Zuspitzung ihrer Philosophie. Und das führt uns zu unserer letzten Frage, direkt an dich. Was würde sich ändern, wenn wir diesen Gedanken nur für einen Moment wirklich ernst nehmen? Wenn jeder Mensch nicht nur Grundrechte hätte, die ihm zustehen, weil er ein Mensch ist, sondern Kunstrechte, Rechte, die ihm aufgrund seines Seins als einzigartiges, unersetzliches Kunstwerk zustehen. Wie würde das unseren Umgang miteinander, unsere Gesetze und vielleicht unser gesamtes Wertesystem fundamental verändern?